Fever Pitch, der Fußballpodcast.
Mit Malte Asmus zum Start in eine Woche, die vermutlich von zwei Dingen bestimmt wird: vom Streik auf Deutschlands Flughäfen und vom Rückspiel im Gigantenduell in der Champions League zwischen Bayer und Bayern. Und von beiden ganz direkt betroffen unser heutiger Gast von Prime Video, Alex Schlüter. Hallo Alex.
Ja, moin. Ich bin geprägt von beidem. Mal besser, mal schlechter.
Was ist denn schlechter? Der Streik beim Flugservice in Deutschland oder dass es jetzt zu einem Spiel kommt, was möglicherweise schon vorentschieden ist?
Ich glaube, wenn Pitt jetzt mit anwesend wäre, hätte er die Frage noch anders formuliert und hätte gesagt, war das letzte Woche von Bayer Leverkusen schon ein Streik, was sie da abgeliefert haben? So weit würde ich aber nicht gehen und deswegen würde ich auch nicht so weit gehen, dass die Sache vorentschieden ist. Ich meine, natürlich, ganz real ist es so, dass uns wahrscheinlich alle überrascht hat, wie deutlich, also alle außer Markus Babbel, der hat es ja ungefähr vorhergesehen, dass uns alle überrascht hat, was da vergangene Woche passiert ist, dass die Ausgangssituation natürlich klar ist und für so einen Sender wie uns vielleicht auch ein bisschen deutlicher ist, als wir es gerne hätten, weil wir natürlich immer Spannung haben wollen. Aber Punkt A, ich hab gestern gerade, wir haben ja logischerweise auch so Vorbereitungsgespräch, ich habe mit Matthias Sammer gesprochen, der gibt ganz realistisch und hat auch schon in interner Runde, wo er ja nicht irgendwie künstlich auf Spannung machen muss, Leverkusen durchaus einige Prozent an Umdrehkapital, beziehungsweise tatsächlich glaubt der noch an dieses mögliche Wunder. Und dann gibt es ja noch den Trainer Xabi Alonso, der erstens so gut ist, dass er Wunderdinge vollbringen kann und ja selber damals in Istanbul als Spieler von Liverpool gegen den AC Mailand so ein Wunder schon innerhalb von 90 bzw. 120 Minuten erlebt hat. Also es gibt zumindest gewisse Voraussetzungen, die Hoffnung machen, dass es noch spannend wird.
Und Bayer Leverkusen hat so ein Wunder im Europapokal ja auch schon mal erlebt, 1988. Ich erinnere mich noch ganz gut daran, damals das Finale gegen Espanyol Barcelona, Hinspiel 0-3 verloren, dann im Elfmeterschießen zu Hause das Ganze noch gedreht. Pitt an dieser Stelle würde wieder erzählen, wie er Karten gewonnen hat, wie er dann da geguckt hat. Und ich habe es damals in der Schule tatsächlich nachgeguckt, nachdem ich es abends aber schon live geguckt hatte. Du warst noch relativ jung im Vergleich zu mir. Du hast wahrscheinlich keine aktiven Erinnerungen jetzt vom direkten Spiel.
Nee, das stimmt. Ich bin 85er Jahrgang. Das war, das war noch vor meiner Schullaufbahn, in der ich dann morgens Dinge geguckt habe, statt auf die Tafel zu schauen. Wobei, ging das damals? Also so The Zone, Prime, Real Life und so weiter war damals ja noch nicht so angesagt. Das heißt, ihr habt
damals
eine VHS-Kassette davon gehabt.
Ist Wahnsinn. Ganz genau. Das wurde vom Lehrer damals aufgenommen und der hat dann die VHS-Kassette mit in die Schule gebracht und dann hat man da schon zeitlich souverän gucken können.
Ja, die VHS-Kassette kann ich vielleicht mit nach Leverkusen nehmen und in der Kabine nochmal ausspielen. Sag mir Bescheid. Ja. Nee, aktive Erinnerung habe ich daran logischerweise nicht.
Aber wie sind denn deine Vorbereitungen so auf so ein Duell? Wie läuft so ein normaler Reisetag zu einem Auswärtseinsatz beziehungsweise zu einem Diensteinsatz für Prime ab, wenn jetzt nicht gerade tatsächlich Streikandrohungen sind?
Es gibt ein paar Sachen, die immer gleich sind. Jetzt ist die Konstellation natürlich in zweierlei Hinsicht besonders. Erstens ist es ein Rückspiel, das heißt also, man kann sehr viel aus dem und muss sehr viel aus dem Hinspiel, das vergangene Woche gespielt wurde, ziehen. Das habe ich natürlich mehr als einmal angeschaut, so wie du damals das Finale gegen Espanyol. nur nicht vom Lehrer vorgeführt. Und dann sind es zwei deutsche Mannschaften, die man A, gut kennt, bei denen man aber natürlich dann B, den Anspruch hat, trotzdem den Zuschauern noch Neues zu erzählen. Das heißt also, man guckt dann besonders genau hin, denn wir gehen mal sehr davon aus, jeder, der dann morgen am Dienstag einschaltet, der hat Leverkusen und Bayern in dieser Saison schon mal gesehen. Also wahrscheinlich sogar mehr als einmal. Das heißt also, der große Teil der Vorbereitung, der ist jetzt schon gemacht und der hat dann logischerweise auch schon vor dem Hinspiel begonnen, weil man sich natürlich überlegt, und in der Absprache bin ich dann immer involviert, wen wollen wir denn da eigentlich ans Mikrofon holen? Vielleicht ja auch mal ein bisschen größer gedacht als die Trainer und vielleicht Sportdirektoren bei so einem Duell, will ich jetzt noch nicht zu viel verraten. Aber das sind die ersten Absprachen, dann ist es natürlich sehr viel Themenfindung, da gehört in dem Fall, wie gesagt, das Hinspiel natürlich ganz elementar mit rein, was ein Joshua Kimmich gemacht hat gegen Florian Wirtz, was Xabi Alonso sich überlegt hat, was auf der anderen Seite Kompanie gemacht hat, also das Spiel war ja auf vielerlei Ebene schon besonders, auch wenn der Ausgang dann sehr, sehr klar war, aber in den Details war es ja, und zwar wirklich auf beiden Seiten sehr, sehr interessant. Und dann passiert am Wochenende natürlich nochmal was, was dann die Sache nochmal anders macht. Stichwort Florian Wirtz, die beiden Heimniederlagen, Dinge, die man jetzt nicht zwingend erwartet. Also ich plaudere mal aus dem Nähkästchen. Ich habe mit unserem Ablaufredakteur am Samstagvormittag gesprochen, was wir denn so in den, dieses Mal senden wir 90 Minuten, auch das ist besonders, weil das Spiel eben besonders groß ist, normal sind es ja 60 Minuten, was in diesen 90 Minuten so passieren soll, und wir haben das Telefonat beendet mit, und dann gucken wir mal, was heute Nachmittag passiert, aber wir gehen mal davon aus, dass da jetzt nichts Verrücktes kommen wird und wir ungefähr mit dem Plan so am Dienstag dann an den Start gehen können. Das machen wir jetzt nicht, weil eben noch mal ein paar Sachen passiert sind. Das heißt also, man muss dann auch so ein bisschen spontan Dinge ändern. Und um es abzurunden, wenn ich dann heute in Leverkusen angekommen bin, dann gucke ich zu den PKs, habe dann noch mal logischerweise auch mit unseren Experten und den Verantwortlichen die Gespräche, um Interviews vorzubereiten, um die Themen drumherum vorzubereiten, und gucke dann, dass ich möglichst frisch morgen in die Sendung gehe.
Wie viel Klassenfahrtsfeeling ist denn eigentlich noch bei solchen Champions League-Einsätzen dabei, weil ihr euch ja immer im gleichen Team dann auch trefft und da ja doch sehr viel, ja, weiß nicht, Wiedersehensfreude, so lange seht ihr euch ja nicht.
Ja, stimmt, aber ich muss dir wirklich sagen, das ist eine Sache, die bei Prime total toll ist. Ich habe das ja bei The Zone auch sehr genossen, und es ist ja nun sowieso ein großes Privileg, dass man diesen Job machen darf und regelmäßig in Europa rumreisen oder jetzt in dem Fall in NRW rumreisen darf, was wirklich auszuhalten ist, gerade bei so einem Spiel. Das ist sowieso ein großes Privileg, das machen zu dürfen. Bei Prime ist besonders, dass es wirklich immer auch dieselbe Crew hinter der Kamera ist. Das heißt also, man trifft sich, egal wo, ob in Madrid oder Dortmund oder jetzt Leverkusen, wirklich immer mit denselben Leuten. Da wird, wenn dann mal, minimal ausgetauscht. Und das hat schon ein schönes Gefühl. Das ist in anderen Sendern ein bisschen anders, dass man, sei es der Tontechniker, die Tontechnikerin, Kameracrew, so groß ist die Welt auch nicht. Man kennt dann die Leute irgendwann, aber das wechselt regelmäßig, weil das ja oft dann in der Regel auch externe Anbieter sind. Und die schicken halt, wer da jetzt gerade passt. Das macht Prime anders und greift immer auf dieselbe Crew zurück, was Punkt 1 den Vorteil hat, dass du sehr eingespielt bist, weil natürlich die Leute auch sehr wissen, wie Prime funktioniert, wie ich funktioniere, wie die Experten, Expertinnen funktionieren. Und Punkt 2 tatsächlich noch mehr dieses Klassenfahrtsfeeling aufkommen lassen, weil man sich so regelmäßig wieder sieht. Und dann ist es so kitschig, wie es klingen mag, dass man sagt, Mensch, und was ist jetzt passiert? Vor 2 Wochen hast du doch erzählt, ihr überlegt euch einen Hund zu kaufen, und wie weit seid ihr? Das ist tatsächlich passiert, das will man. Und das ist natürlich auch mal so die paar Minuten hat, um auch mal über den Sport hinaus zu quatschen.
Aber wir quatschen natürlich über den Sport und schauen jetzt nochmal genau auf dieses Duell da voraus.
Das Thema des Tages.
Ja, du hast schon gesagt, Wunder wäre ja im Prinzip möglich und auch nötig, damit da noch ein bisschen was anbrennt. Jetzt hat es am Wochenende ja auch was Wunderbares, so eine wunderbare Konstellation gegeben, dass Bayer und Dortmund am gleichen Wochenende verlieren. Weißt du, wann es in der Bundesliga das zuletzt gegeben hat?
Es ist lang her. Ich hab eine Statistik gesehen, die ich dann auch prompt wieder vergessen habe, aber ich weiß, es ist eine ganze Weile her. Sag's
Februar
mir.
2007.
Ja.
Und wirklich historisch.
Ja, und man kann ja sogar ergänzen, wenn wir auf die Champions League Mannschaften schauen, dass Stuttgart und Leipzig an diesem Wochenende, also von den 5 Mannschaften, die reingegangen sind in diese Saison, die erfolgreichsten waren, die aber auch nicht gewonnen haben. Also die haben jeweils einen Punkt geholt. Das ist unsere Königsklasse in der Klasse. Nee, aber absolut. Das war wirklich besonders. Ja.
Und dann noch dazu, dass eben seit 2 Spieltagen schon keine Heimsiege mehr sind. Das spricht ja jetzt auch nicht unbedingt für das Wunder, wenn man es jetzt übertragen wird auf die Champions League.
Ja, wobei das Phänomen wirklich völlig verrückt ist. Also ich weiß nicht, ob da schon Wissenschaftler dran sitzen, aber dass es 2 Spieltage hintereinander keine Heimsiege gegeben hat in der Bundesliga, die wir doch so feiern für die besondere Stimmung und die besondere Heimstärke. Also ich meine, ich weiß, dass es tatsächlich Wissenschaftler gibt, die das Thema Heimvorteil versucht haben, professionell zu untersuchen. Und manchmal überschätzt man das ja vielleicht auch, wenn man dann vielleicht nicht berücksichtigt, dass so ein lautes Publikum dich auch unter Druck setzen kann und im schlimmsten Fall vielleicht auch ein bisschen hemmen kann. Aber dass das zweimal hintereinander in einem Stadion passiert ist, ist schon verrückt. Ich meine, ich sitze hier in Hamburg. Ich kann sagen, der HSV beweist das Gegenteil. Wie er so oft in den letzten Jahren versucht hat, Dinge anders zu machen, die sind zu Hause noch ungeschlagen. Insofern wissen die noch, wie Heimvorteil geht.
Aber auch die warten auf ein Wunder seit 7 Jahren, dass es dann vielleicht mal wieder wunderbar in die richtige Richtung geht. Aber was braucht es denn für ein Wunder jetzt am Dienstag? Was muss da zusammenkommen, damit aus deiner Sicht da tatsächlich nochmal zumindest ein bisschen Spannung reinkommt oder vielleicht am Ende sogar das ganze Ding noch gedreht wird?
Ich war damals auch ein großer Glücksfall. Das ist super Sätze so anzufangen. Mein letztes Wunder war in Liverpool. Ich war nämlich damals beim Halbfinalrückspiel Liverpool gegen Barcelona dabei und da war die Ausgangslage ja sehr ähnlich. Und ich weiß noch, dass wir da auch vor einer Sendung, also wir haben das für The Zone damals übertragen und ich weiß, dass wir auch zusammensaßen und gesagt haben, also ein Tor in der ersten Halbzeit wäre wichtig. Das würde ein Zeichen setzen und diese Sache in dem Moment dann greifbar machen. Das heißt also, wenn es nicht völlig verrückt werden soll in der zweiten Halbzeit, so ein 1-0 Pausenstand für Bayern 04 Leverkusen, den braucht es. Da wird helfen, da bin ich mir aber eigentlich sicher, dass es wieder einen klassischen Mittelstürmer in der Aufstellung von Xabi Alonso geben wird. Also ich gehe schwer davon aus, dass Patrick Schick spielen wird. Was mit Florian Wirtz ist, jetzt nehmen wir das hier früh auf, das wissen wir noch nicht, aber ich gehe jetzt mal eher nicht davon aus, dass er spielt und hoffe, dass er nicht schwerer verletzt ist. Aber es braucht den Mittelstürmer, es braucht ein Tor in der ersten Halbzeit. Und dann glaube ich schon, das ist tatsächlich das Gefühl gewesen, auch damals an der Anfield Road, dann fängt auch das Publikum an, dran zu glauben und vor allen Dingen, das kommt dann schon noch dazu, es gibt so einen Punkt, mal sehen, ob wir den morgen erreichen, wo der Gegner, damals Barcelona, jetzt der FC Bayern München, spürbar darüber nachdenkt, weil es im Kopf angekommen ist, oh, wir können, das kann uns hier noch wegrutschen. Das haben wir doch zu Beginn des Spiels nicht geglaubt, weil das alles so gut gelaufen ist in Spiel Nummer 1. Und wenn du den Punkt erreichst aus Leverkusener Sicht, dass der Gegner wirklich drüber nachdenkt, wow, sind wir hier gerade auf der falschen Seite des Wunders, dann hast du umso realistischere Chancen.
Glaubst du, dass das Wochenende, die Ergebnisse vom Wochenende da irgendwo noch reinspielen? Hat das tatsächlich eine Bewandtnis, gerade auch jetzt vielleicht das 2-3 der Bayern gegen Bochum, nachdem sie ja 2-0 geführt haben, Elfmeter verschossen haben, dann diese rote Karte und dann geriet das Ganze ja doch wieder ins Kippen. Allerdings mit einer natürlich sehr gewöhnungsbedürftig zusammengewürfelten Mannschaft, wenn wir es mal so sagen. Also da hatte Kompany ja schon die Rotationsmaschine angeschmissen. Glaubst du, dass sich das auch auf den A-Anzug der Bayern auswirken kann?
Kann ich mir schwer vorstellen. Gilt genauso für Bayern 04 Leverkusen. Also beide Mannschaften haben gezeigt, dass der zweite Ansatz dann doch nicht ganz so schön ist wie der erste, obwohl Leverkusen das ja in der vergangenen Saison mit dem Wechsel international und Bundesliga eigentlich schon konsequent so durchgezogen hat unter Xabi Alonso. Nee, ich glaube nicht, dass der FC Bayern, um bei den Münchnern zu bleiben, verunsichert sein wird. Im Gegenteil, wir haben doch in den vergangenen 20, 30 Jahren immer gesagt, boah, wenn die Bayern in der Liga mal was Schlechtes abgeliefert haben, dann sorry für den nächsten Gegner. Dann wird der FC Bayern wieder ein anderes Gesicht zeigen. Jetzt ist dieser nächste Gegner erstens der bestmögliche in Deutschland. Und zweitens dann auch noch in einer ähnlichen Situation, dass sie eben selber diese Niederlage gegen Bremen eingefahren haben. Kann man Niederlagen einfahren? Erlitten haben sie auf
erlitten,
jeden Fall. Ja. Also nicht viel eingefahren, obwohl man muss ja sagen, wenn sie dieses Spiel gewinnen, dann wäre selbst die Mannschaft, die Meisterschaft, dann würden wir auch ganz anders drüber reden. Zumindest wieder ein bisschen mehr in Sichtweite, auch wenn Bayern immer noch die deutlich bessere Ausgangsposition hätte. Ja. Nee, ich glaube, das wird an dem, was da morgen passiert, nichts ändern.
Glaubst du auch nicht, dass das bei Leverkusen ja kratzen wird? Erstmal, dass sie eben nach einem doch wirklich guten Lauf dann das Hinspiel gegen Bayern doch sehr deutlich und klar verloren haben, dass sie jetzt gegen Bremen eben auch diesen Ausrutscher der Bayern nicht nutzen konnten, dass also zwei Niederlagen in Folge passiert sind, das hat seit Mai 2023 bei Leverkusen auch nicht mehr gegeben, dass sie tatsächlich zweimal hintereinander verlieren, also eine ganz neue Erfahrung im Grunde auch. Kratzt das am Selbstvertrauen?
Ich finde, gerade am Mittwochabend, da war ja dieses Hinspiel, hat man Bilder gesehen, die man so nicht kannte von Bayern 04 Leverkusen, von dem Florian Wirtz allen voran, dass da Unzufriedenheit da war. Es gab ja dann auch noch so ein bisschen Berichte von Turbulenzen im Kabinengang, Dinge, die man eigentlich, also von anderen Vereinen, aber nicht von Bayern 04 Leverkusen gewohnt gewesen ist. Da muss ich auch sagen, das war neu, schon auf dem Platz viel, muss man so auszudrücken, lamentieren von ja. Florian Wirtz allen voran, der ja ein fantastischer Fußballer ist. Also ich glaube, keiner begeistert mich so sehr wie der, aber das war mal ein anderes Gesicht, gewöhnungsbedürftig. Ich würde es ein bisschen anders formulieren, beziehungsweise weiter drehen. Was passiert, wenn Leverkusen jetzt in diesem Spiel gegen den FC Bayern glatt rausgehen sollte? Mhm. Also aus neutraler Sicht hofft man, dass es ein enges Spiel wird, aber natürlich kann es auch passieren, dass Bayern den ersten Konter fährt mit den schnellen Leuten, die sie ja nun naturgemäß im Kader haben. Und dann, ich denke es jetzt mal zu Ende, dann gewinnt Bayern nochmal 2-0 auswärts und haut die zweitstärkste Kraft in Deutschland in so einem Königsklassen-K.O.-Spiel am Ende kumuliert mit 5-0 vom Platz, beziehungsweise den beiden Plätzen. Wir haben vor dieser Auslosung, beziehungsweise vor dieser Ansetzung von möglicher Wachablösung in Deutschland und das ist jetzt 1-2, wer ist denn die Nummer 1, geredet. Das wäre ein so großes Ausrufezeichen, dass ich mir schon vorstellen könnte, dass es was mit Bayern 04 Leverkusen macht. Das ist das eigene Selbstverständnis, das ja so beeindruckend groß gewesen ist, seit Xabi Alonso da übernommen hat, ein bisschen kleiner machen würde. Bis hin zu, was macht Xabi Alonso eigentlich, den man jetzt eigentlich schon bei Real Madrid auf dem Chefsessel sieht, wenn der so eine klare Niederlage erleidet. Sagt der vielleicht dann, wir haben da gestern so ein bisschen drüber geredet in den Vorgesprächen, führt das vielleicht bei dem sogar dazu, dass er sagt, das ist irgendwie jetzt dann doch unvollendet, dann erfülle ich lieber meinen Vertrag und bleibe noch ein bisschen. Das sind alles so Fragen, die uns so in den Kopf gekommen sind, als wir überlegt haben, in welche Richtungen könnte das eigentlich gehen morgen.
Also durchaus spannende Fragen, die dann natürlich auch noch nicht gleich eine Antwort kriegen, aber die man trefflich spekulieren kann. Wenn wir weiter spekulieren und einfach mal auf das Spiel morgen gucken und uns die Personalliste dann angucken, gerade bei Leverkusen, wird's angeschlagen, möglicherweise im Spiel nicht dabei, hoffentlich eben keine längerfristige Verletzung. Das soll ja dann leider erst zum Zeitpunkt nach unserer Aufnahme dann enthüllt werden. Leverkusen wird da ja heute noch was veröffentlichen zu. Aber Xhaka angeschlagen. Tapsoba angeschlagen, Mukiele gesperrt, Fragezeichen hinter Andrich, also der allererste Anzug und das, was Xabi Alonso sich sicherlich so grundsätzlich vorstellt von seiner Mannschaft, das wird nicht auf den Platz kommen.
Ja, also man muss gucken, was bei Xhaka passiert, denn der ist ganz klar nach Florian Wirtz oder zusammen mit Florian Wirtz der Unterschiedsspieler. Er macht einen anderen Unterschied, aber er macht den Unterschied bei Bayern 04 Leverkusen. Oder anders formuliert, das sind die beiden, die nicht ersetzbar sind. Wenn ein Jonathan Tah hinten als Abwehrchef ausfällt, dann wäre das auch sehr, sehr bitter. Aber selbst da sind sie noch anders aufgestellt als auf diesen beiden Positionen, alleine im defensiven Mittelfeld. Sie haben ja auch ein bisschen dazu gekauft, auch Auswahl, aber niemand kann die Rolle von Granit Xhaka einnehmen. Vor allen Dingen bei so einem Spiel, bei dem du ja eigentlich das haben willst, was es im letzten Spiel vor dieser Champions League-Partie gegeben hat, nämlich ein balldominantes Bayern 04 Leverkusen. Bayern hat sich damals dann das 0-0 irgendwie erkämpft, manche würden sagen ergaunert, aber eigentlich soll das Spiel aus Xabi Alonso-Sicht ja genau wieder in die Richtung laufen, nur dass es diesmal ein anderes Ergebnis gibt. Und wenn du reingehst und gerade gegen den FC Bayern München, gegen so eine Ballbesitzmannschaft selber dominant sein willst, dann brauchst du einen Granit Xhaka, und zwar einen in Bestform. Das heißt also, das ist für mich schon eine entscheidende Frage. Wenn wir mal davon ausgehen, dass die von Florian Wirtz sehr wahrscheinlich negativ beantwortet werden wird, dass er eben nicht spielen kann. Wenn er spielen kann, kann das natürlich auch nochmal einen ganz anderen Schub geben. Tapsoba, mal sehen, was passiert. Diese ganze Spielanlage von Bayern 04 Leverkusen beruht ja auf unterschiedlichen Dingen, dass du mit Granit Xhaka einen Schlüsselspieler hast, der im Endeffekt als verlängerter Arm von Xabi Alonso, ja auch sehr, sehr ähnlich, wie er das früher selber gemacht hat, die Strippen zieht, dass du mit Florian Wirtz einen raumsuchenden Spieler hast, der da in den auch gegen tiefere Mannschaften immer wieder in diesen kleinen Räumen trotzdem anspielbar ist und Dinge anders machen kann, als das alle anderen Fußballer in Deutschland machen. Und du hast ansonsten einen unglaublichen Speed bis hinten in die letzte Reihe, sodass du eben auch so im wahrsten Sinne erdrückend spielen kannst, also mit der letzten Reihe so vorschieben kannst. Da ist ein Tapsoba sehr wichtig, aber, und das ist dann der Unterschied, von der Sorte, auch Nordi Mukiele, bei dem jetzt die bösen Menschen auch sagen würden, wenn er so spielt wie im Hinspiel, ist das definitiv kein Verlust. Aber da gibt es Leute, die die Rolle einnehmen können. Die gibt es, die gibt es nicht auf der Position von Granit Xhaka.
Aber wenn du sagst, wenn er so spielt wie im Hinspiel, kein Verlust, das trifft ja im Prinzip auch auf Florian Wirtz zu, wobei da ja jetzt nicht unbedingt nur Wirtz selber dran schuld war, sondern vor allem auch auf der Gegenseite Joshua Kimmich, ne? Denn der hat ihn ja ziemlich aus dem Spiel genommen.
Ich muss ehrlich sagen, war vielleicht die beeindruckendste Leistung in dieser Saison, und zwar von einem einzelnen Spieler. Was Kimmich da gemacht hat in ja weitestgehend Manndeckung, und das ist dann erstmal einfach gesagt, aber in der Umsetzung wirklich brillant gewesen. Plus er hat nach vorne Akzente gesetzt, hat Aktionen vorbereitet, Tor vorbereitet. Also ich muss ehrlich sagen, dass ich in solchen Spielen mich dann selber immer wieder so ein bisschen einsammeln muss, wenn es um die Bewertung von Joshua Kimmich geht, denn die Bayern haben ja, weißt du ja, die haben im Moment dieses Thema, wie viel Geld zahlen wir diesem Joshua Kimmich eigentlich oder anders, wie viel ist er denn eigentlich wert, was machen wir mit seinem Vertrag, wird er verlängert, ja oder nein. Er will offensichtlich gut Geld verdienen und wenn er so spielt wie jetzt am Mittwoch, dann hat er auch verdammt viele Argumente auf seiner Seite. Du bewertest Joshua Kimmich ja so aus Max-Eberl-Sicht nicht für Spiele gegen, nicht despektierlich gemeint, Bochum, Heidenheim und Co., sondern genau für die Leistungen in solchen Spielen. Und ich erinnere mich auch an die vergangene Saison, als er noch Rechtsverteidiger gespielt hat in der Champions League, da aber auch grandios gespielt hat in den großen Spielen gegen die großen Gegner, da teilweise wirklich, wirklich Top-Einzelspieler rausgenommen hat, defensiv. Und dann in der Lage ist, trotzdem nach vorne, also immer im zweiten Schritt, genauso wie jetzt auch bei der Partie gegen Bayern 04 Leverkusen, auch nach vorne noch Akzente zu setzen. Und wenn jemand in großen Spielen so abliefert, dann ist er der richtige Spieler für den FC Bayern München und dann hat er auch zu Recht eine große Gehaltsforderung, die man ihm dann wahrscheinlich erfüllen sollte. Also ich bin gespannt, was jetzt passiert, wenn er dann auch wieder eine etwas andere Rolle einnimmt, einfach qua der Tatsache, dass Florian Wirtz wahrscheinlich nicht in Manndeckung zu nehmen ist, weil da müsste er dann bis ins Krankenhaus folgen. Aber das war schon sehr, sehr speziell. War ja taktisch auch total interessant, dass in der zweiten Halbzeit Florian Wirtz irgendwie versucht, diesem Kimmich wegzulaufen und auf links gestellt wurde. Das hat er sicherlich nicht selber entschieden, sondern von Xabi Alonso vorgegeben, dann den linken Offensiven zu geben. Aber im Endeffekt war das ja schon ein Eingeständnis von der Kimmich, natürlich angeleitet von Vincent Kompany, der macht ihm das Leben so schwer, dass wir irgendeinen Plan B brauchen. Und Bayern 04 Leverkusen zu einem Plan B zu zwingen, ist schon eine große Leistung.
Das ist wenigen Trainern vorher zumindest auf Bayern-Seite gelungen. Thomas Tuchel hat es nicht geschafft. Bei Nagelsmann war es auch nicht so, dass es irgendwie super funktioniert hätte. Aber Florian Wirtz, also klar, auf der einen Seite abgemeldet von Kimmich, auf der anderen Seite glaubst du, dass diese Störfeuer in Anführungsstrichen aus München, dieses ständige Wiederholen des Interesses an Wirtz und einer Verpflichtung von Seiten Rummenigges, von Seiten Hoeneß, da auch ein bisschen was ausgelöst haben bei ihm, dass er eben dann vielleicht auch nicht so ganz seinen Peak erreicht hatte in diesem Hinspiel?
Ich muss ehrlich sagen, dazu kenne ich Florian Wirtz als Menschen zu wenig. Ich weiß nicht, wie viel er ranlässt. Ich weiß auch nicht, wie viel, so ein bisschen kennt man ja sein Umfeld, aber wie viel da an ihn herangelassen wird, beziehungsweise gefiltert wird oder abgeblockt wird, das weiß ich schlicht nicht. Ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass sich Florian Wirtz eine ganze Menge vorgenommen hatte für dieses Spiel, was ja erstmal nur gut ist. Denn es ist eine große Bühne und ob er jetzt die Bühne nutzen will, um vorm Herrn Rummenigge vorzuspielen oder sich selber einfach beweisen will, dass er auf der ganz großen Bühne funktioniert, das weiß ich nicht. Aber es war auffällig, dass er sich sehr unter Druck gesetzt hat. Das finde ich, ist dann rausgekommen. Und das hätte auch natürlich in eine andere Richtung gehen können, aber so wie dieses Spiel gelaufen ist, wie gesagt, Chapeau, Vincent Kompany, Joshua Kimmich mit dieser taktischen Meisterleistung, denn es war eben, also einfach jemanden auf die Füße stellen, so wie zu deinen VHS-Zeiten, ist ja heutzutage im Fußball auch nicht mehr möglich. Ich habe das Spiel nie gesehen. Ja. Vielleicht hat das damals ja auch so funktioniert gegen Espanyol, wobei ich nicht mehr weiß, wer der große Zehner und Spielmacher von Espanyol Barcelona gewesen ist. Da müsste man Pitt jetzt fragen.
Aber, kann ich auch nicht mehr sagen. Ich weiß nur, dass es bei Leverkusen ein Brasilianer namens Tita war und das Chabum auch mitgespielt hat.
Stimmt.
Und Klaus Teuber. und Rüdiger Vollborn. Ja, ein paar Namen habe ich noch.
Ja, ja, klingen gut. Sondern eben, also einfach jemandem hinterherlaufen und fertig und der Rest der Mannschaft macht dann mit, das funktioniert ja nicht. Das heißt also, es hat im Detail auch exzellent funktioniert, dass er ihm zwar weit gefolgt ist, aber in bestimmten Situationen dann trotzdem auch noch den Raum wieder abgedichtet hat. Also müssen wir uns nicht im Detail verlieren, aber das war exzellent und hat Florian Wirtz in dem Spiel an seine Grenzen gebracht. Ich glaube aber nicht, dass es daran lag, dass er permanent an Karl-Heinz Rummenigge gedacht hat, der da oben irgendwo sitzt und ihn ganz toll findet. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen. Aber ein anderer junger Mann, der jetzt im Rückspiel natürlich im Fokus steht, ist auf Bayern-Seite der Torwart, Jonas Urbig. Neuer Ersatz, reingerutscht dadurch, dass sich Manuel Neuer beim Jubeln über diesen Sieg dann verletzt hat. Natürlich eine ganz, ganz bittere Geschichte, aber ein auch etwas mittelfristigeren Ausfall hat das jetzt zur Folge. Und Urbig ist damit viel schneller in die Position gekommen, neuer Nachfolger sein zu müssen, als er sich das wahrscheinlich auch erträumt hat. Was hältst du von ihm als Torhüter?
Also es ist ein großes Torhütertalent, aber die Bühne ist jetzt natürlich schon besonders. Und wir haben gesehen im Hinspiel, welchen Unterschied Torhüter in so wichtigen, großen, in Topspielen machen können. Manuel Neuer hält überragend in Manuel Neuer-Manier diese erste große Chance von Leverkusen, als Upamecano den zu kurzen Rückpass spielt und Frimpong den eigentlich machen muss zum Ausgleich. Und auf der anderen Seite gibt's den Patzer, der überhaupt erst eingeleitet hat, was dann in dem Ergebnis so deutlich geworden ist. Und ich hoffe natürlich überhaupt gar nicht, dass es jetzt aus Bayern-Sicht sowas beim jungen Urbig gibt, aber der Druck, der wird schon da sein, auch in einem fremden Stadion. Es war ja total interessant, wenn man reingehört hat in die Allianz Arena, die haben ja, also jeden nach vorne gedroschenen Ball haben sie ja vom eigenen Keeper gefeiert, als hätte der gerade ein Fallrückzieher-Tor gemacht. Und offensichtlich haben sie dann ein sehr gutes Gespür dafür gehabt, was es jetzt braucht, nämlich komplette Unterstützung für diesen gerade ganz spontan, ganz frisch eingewechselten, sehr jungen Torhüter, der da jetzt auf einmal auch in einem Rampenlicht steht, das er noch nicht kennt. Das ist jetzt alles sehr gut ausgegangen und kannst ja auch anders sehen, mit dem Spielstand, den es dann gegeben hat und dem Spielverlauf ist es ja auch das, ich sag mal, angenehmste kalte Wasser, in das du geschmissen werden kannst. Und die Bayern-Fans, also wirklich Kompliment, die haben auch alles dafür getan, dass sich das möglichst wohlig anfühlt, aber das kann in Leverkusen anders sein und wird in Leverkusen anders sein. Wenn es lange 0-0 steht oder die Bayern vielleicht sogar einen machen, dann ändert sich die Situation auch. Aber passiert das morgen, was durchaus realistisch ist, dass Leverkusen ein erstes Tor macht, vielleicht eines, an dem er selber beteiligt ist, dann ist die Drucksituation auf einmal eine ganz andere. Denn du willst nicht, und da sind wir wieder bei diesem Punkt, du willst nicht der sein, der dann auf einmal, nachdem Manuel Neuer früh im Hinspiel eigentlich alles in die richtige Richtung aufs Gleis gesetzt hat, der dann dafür sorgt, dass dieser Zug noch entgleist, was man eigentlich gar nicht mehr erwarten konnte.
Jetzt hat er ja gegen Bochum dreimal hinter sich greifen müssen, war aber nicht schuld oder hatte keine Schuld an diesen Gegentoren, hat auch die Kickernote 2,5 gekriegt, also insgesamt ein sehr, sehr gutes Spiel dann auch gezeigt. Ist das was, woraus er schon was lernen kann? Und hätte Kompany ihm es nicht vielleicht ein bisschen vereinfachen können, indem er weniger in der Abwehr auch rotiert hätte, damit sich so die Stammverteidigung zusammen mit dem neuen Torwart einspielen kann für dieses Duell gegen Leverkusen aus deiner Sicht?
Ja, gut, man könnte jetzt böse sagen, wenn du die Top-Mannschaft aufgestellt hättest, dann hätte er vielleicht zu wenig zu tun bekommen. Man muss wirklich sagen, an den Gegentoren war er erstens schuldlos und zweitens konnte auch wirklich nichts machen. Ich glaube, dass dieses Spiel gegen Bochum trotzdem wichtig für ihn gewesen ist. Also da jetzt wieder Pause zu haben, wenn jetzt die Situation zum Beispiel so wäre, dass Manuel Neuer einfach nur in der Champions League gesperrt wäre, das wäre schwieriger. Jetzt hat er dieses eine Spiel extra gehabt, da kommst du auch rein, so fühlst du dich auch rein in dieses Spiel, in diese Stimmung, in diese Mannschaft. Auch wenn da jetzt ein, zwei andere Leute die Rückpässe auf ihn spielen. Ich find sein Spiel mit dem Ball am Fuß, und das ist ja wichtig bei so einer Mannschaft wie dem FC Bayern, die eben den Ball insgesamt sehr, sehr viel am Fuß hat, finde ich schon sehr souverän, sehr selbstbewusst, unterstützt vom johlenden Publikum. Aber beim Rest muss er sich natürlich noch auszeichnen. Ist er derjenige, der so eine Chance, wie Leverkusen sie da in der Anfangsphase hatte, dann auch so entschieden, so entschlossen, weil sofort rauspreschend vereitelt, wie das ein Manuel Neuer macht. Und da sind wir schon bei dem großen Punkt. Es kann natürlich, also Ich habe immer gedacht in den letzten Jahren, mal gucken, wie lange Manuel Neuer das noch macht und er wird zurückkommen, weil so darfst du logischerweise auch nicht rausgehen. Also Karriere beendet, als ich dann beim Torjubel mich verletzt habe, das geht ja nicht. Und dafür ist ja zum Glück die Verletzung auch nicht zu schwerwiegend. Mhm. Aber der Nachfolger von Manuel Neuer wird natürlich die größtmöglichen Fußstapfen vor sich haben. Das ist so ein bisschen wie neuer Trainer von Dortmund nach Klopp werden. Oder von mir aus auch, nachdem es schon 5 andere versucht haben. Grüße an den Kovac. Also es ist dann eine besondere Situation, aber auch da kann man ja wieder sagen, gut, dass er sich da schon mal so ein bisschen reinfühlen kann und weiß, das ist jetzt erstmal eine Testphase und mein dreiwöchiger Testzeitraum läuft dann ab. Ich muss das Abo kündigen, aber dann komme ich irgendwann wieder rein.
Glaubst du, also das ist jetzt total Kaffeesatzleserei, aber dass er dann für den Fall, dass es jetzt tatsächlich Probleme geben sollte, dann diese Chance auch nochmal wieder kriegt, weil die Bayern sind ja gerade auf der Torhüterposition doch beim Ausprobieren von möglichen Ersatzleuten von Manuel Neuer und damals auch bei Oliver Kahn ja doch recht rigoros dann auch in der Ablehnung.
Ja, also stimmt eigentlich. Also so habe ich es noch gar nicht gesehen. Das ist eigentlich ein guter Gedanke. Du hast, also es gibt den Namen Alexander Nübel, der ja nun eigentlich von den allermeisten genannt wurde als, na klar, das ist der Nachfolger, der jetzt gerade parallel bei einem anderen Verein schon aufgebaut wird. Jetzt hast du diese Situation mit Urbich und man kann das als Chance sehen, aber er selber hat natürlich auch sehr, sehr viel, was da auf dem Spiel steht. Macht er jetzt, wie viele Spiele auch immer es werden, so viele werden es nicht, aber 2, 3, 4 sehr gute Spiele, dann kann auch die Bayern-Chefetage da ein bisschen zum Umdenken gebracht werden. Macht er morgen einen Patzer und sieht vielleicht dann nochmal unsicher aus in den nächsten Tagen, Wochen, dann bin ich bei dir, dann können die Bayern da auch sehr rigoros sein und sagen, ja, du hast nirgendwo so viel Druck und so viel Aufmerksamkeit wie im Tor des FC Bayern München. Der wird da offensichtlich nicht gerecht. Viel Spaß in Hoffenheim oder wo auch immer.
Na, drücken wir ihm die Daumen, dass es so nicht kommt, dass er sich tatsächlich entwickeln kann und dann auch die Möglichkeiten hat, dieses Talent, was er ohne Zweifel hat, dann auch zu zeigen und dann auch längerfristig zeigen zu können. Wenn du in die Glaskugel guckst und unter diesem Champions-League-Spieltag aus deutscher Sicht einen Strich ziehen wirst, wer kommt denn in die nächste Runde? Bayern, Bayer und was machen die Dortmunder?
Oh, schwierige Frage. Und typisch Dortmund, dass die Glaskugel für mich nach 45 Minuten in Dortmund vor einer Woche noch ganz anders ausgesehen hat. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich da jetzt reinschaue, dann sehe ich in der nächsten Runde, man guckt ja als übertragender Sender, als Moderator auch immer so ein bisschen auf das, was danach dann kommen könnte, dann sehe ich Bayern München gegen Inter Mailand aus deutscher Sicht und das war's. Also Bayern setzt sich am Ende, es wäre jetzt auch sehr gewagt, auf was anderes zu tippen, gegen Leverkusen durch. Ich hoffe trotzdem sehr auf ein spannendes Spiel. Aber Dortmund mit dem Unentschieden gegen Lille nach schwacher, wirklich schwacher zweiter Halbzeit auswärts in Nordfrankreich, bei einer Mannschaft, die wirklich gut funktioniert, das wird sehr schwer. Also da bin ich unter 50%. Das Gute an Dortmund ist, sie können auch 3-0 in Lille gewinnen und wir sagen, meine Güte, der Adeyemi, was hat der Kovac mit dem gemacht? Ja. Das weißt du einfach bei Borussia Dortmund nicht.
Diese zwei Gesichter, über die wir seit vielen, vielen Jahren immer wieder sprechen und keiner kann wirklich sagen, wo kommen die her und wann gehen sie dann irgendwann mal weg.
Manchmal denke ich, vielleicht gibt es mittlerweile sogar Dortmund-Fans, die sagen, dann lass es doch einfach lieber schlecht sein, aber dann weiß ich wenigstens, was wir sind. Das stresst mich weniger.
Ist da noch irgendwas zu retten in dieser Saison aus deiner Sicht? Jetzt rückt ja sogar schon Kovac von seiner Mannschaft ab. Der hat die über Wochen gestreichelt und jetzt kann er auch nicht mehr anders. Er hat auch gemerkt, dass mit der Streicheleinheit auch am Ende nichts zu gewinnen ist. Jetzt kann er auch hart kritisieren.
Ja, also in der Liga sind Leverkusen und Bayern wirklich auf nicht mehr sichtbar enteilt. dahinter könnte theoretisch mit einem Lauf sogar noch was gehen, das glaube ich wirklich. Ich traue es der Mannschaft nur aktuell nicht zu in der Konstellation, muss ich ehrlich sagen. Und in der Champions League, da sind wir dann im Grunde murmeltiermäßig auch bei der vergangenen Saison, kannst du natürlich die Saison noch retten. Was heißt natürlich? Ich glaube tatsächlich, wenn es da einen tieferen Ritt gibt, dann musst du die Situation anders bewerten. Du hast aber dieses Mal das Problem, das ist dann schon der Unterschied zu der Saison, als sie jetzt ins Finale gegangen sind und sich auch auf natürlichem Wege für die Champions League qualifiziert haben, dass das überhaupt erstmal hinbekommen werden muss von Niko Kovac und Co. Im Moment sind sie da weit von weg. Reicht, um es mal so zu fragen, reicht den Dortmund-Bossen eine Europa-League-Qualifikation? Ich glaube nicht. Und auch die muss ja überhaupt erstmal hinbekommen werden. Also gerade mit diesem neuen Modus und dem, was da an zusätzlichem Geld reingespült wird, ist die Champions League schon enorm wichtig. Aki Watzke hat jetzt letztens ja ganz klar gesagt, nein, wir können auch 2 Jahre von mir aus mal ohne Champions League überleben. Aber wie sieht der abgemagerte Dortmunder dann aus, wenn er nicht von der Champions League ernährt wird? Ne? Das ist schon grenzwertig. Insofern, das werden neutral gesagt noch sehr spannende Wochen und weniger neutral gesagt, die Glaskugel, die ist schon sehr nebelig, wenn es Richtung Dortmund geht im Moment.
Aber wir werden den Nebel über die nächsten Wochen und Monate sicherlich ein wenig lichten können. Alex, erstmal vielen Dank, dass du da warst heute. Viel Spaß dann in Leverkusen. Hoffentlich gutes Spiel und eine schöne Übertragung.
Danke, Malte. Hat mich sehr gefreut.
Danke, mich auch. Ciao.
Fever Pitch, der Fußballpodcast.